Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast zu allem, was Stefan Brink und mich so interessiert, Fragen des Rechtsstaats und selbstverständlich des Datenschutzes und der Informationsfreiheit. Ich glaube, wir haben heute von allem ein bisschen was dabei. Stefan Brink, der ehemalige baden-württembergische Oberdatenschützer und jetzt in Berlin ansässig in Sachen Digitalisierung mit wieder. Und ich bin wie immer Nico Herting und wir starten gleich durch. Bundesverfassungsgericht, gibt's was zu vermelden, Stefan?
Ja, allerdings, ihr habt was gewonnen. Es gibt einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Oktober 2024 zur strategischen Fernmeldeüberwachung des Bundesnachrichtendienstes. Die ist nämlich teilweise für verfassungswidrig erklärt worden. Und wenn man dort reinschaut, sieht man, dass dort die Kanzler Herting vor 8 Jahren eine Beschwerde gefahren hat. Und schon eine juristische Sekunde später liegt das Ergebnis auf dem Tisch, Nico. Bist du zufrieden? Und was hat denn das Karlsruher Gericht von sich gegeben?
Ja, es hat in der Tat jetzt mehr als 8 Jahre gedauert, bis über diese Verfassungsbeschwerde entschieden worden ist in Karlsruhe. Dann geht einem das so, dass man schon fast vergessen hat, dass man die mal eingereicht hat und sich auch sehr stark dann auch nochmal wiederum anhand der Verfassungsbeschwerde selbst daran erinnern muss, worum es eigentlich geht und ging. Kurzer Rückblick 2016, das war noch die Zeit, wo Snowden noch frisch war und wo es einen NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags gab, der dann eigentlich zu mehr oder weniger zum BND-Untersuchungsausschuss wurde und wo die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes dann, die ja durchaus vergleichbar sind mit den Befugnissen des amerikanischen National Security Agency, NSA, wo die dann stark auch im Mittelpunkt von Diskussionen und auch kritischen Diskussionen stand und wo es dann auch das eine oder andere Verfahren gab, in dem dann beim Bundesverwaltungsgericht zum Teil und beim Bundesverfassungsgericht die Reichweite dieser Befugnisse des BND bei der Fernmeldeüberwachung dann zum Thema gemacht worden sind. Aus dieser Zeit stammt das Verfahren. Worum geht es? Es geht um die strategische Fernmeldeüberwachung. Das ist uralt, begann schon in der vordigitalen Zeit, dass der Bundesnachrichtendienst die Befugnis hat, mit Suchbegriffen systematisch Fernmeldekommunikation, die grenzüberschreitend ist, zu durchsuchen. Ich lasse jetzt mal weg, wie das früher funktioniert hat, als es noch kein Internet gab. Heutzutage funktioniert das so, dass der BND Datenleitungen, in denen zu erwarten ist, dass da viel grenzüberschreitender Verkehr ist, das sind heutzutage in erster Linie E-Mails, dass er diese Datenleitungen sich zuleiten oder doppeln und zuleiten lässt. Also die Fernmeldeunternehmen, insbesondere die Telekom, die an solchen Verkehrsknotenpunkten sitzen, das ist vor allen Dingen in Frankfurt der Fall, die sind dann gesetzlich verpflichtet, der Datenverkehr, der durch eine bestimmte Leitung fließt, den zu kopieren, zu doppeln und ihn dann nach Pullach in Bayern, wo nach wie vor die Abhörexperten des Bundesnachrichtendienstes sitzen, dann zuzuleiten. Dort werden dann also unglaublicher Umfang E-Mails mit Suchwörtern durchsucht, um dann herauszufinden, ob dort sich Nachrichten befinden, die von Interesse sind für den Bundesnachrichtendienst. Das ist geregelt in § 50 des G10-Gesetzes. Da gibt es einen ganzen Katalog von Aufgaben, die der Bundesnachrichtendienst dann wahrnimmt, wenn er dann diese Fernmeldeüberwachung dort macht, also wenn er die E-Mails durchsucht, mit Suchworten, das muss man sich wohl ein bisschen vorstellen wie die Google-Suche. Und dann wird geschaut, was bleibt da alles im Netz hängen. Das können ganz konkrete Begriffe sein, wie etwa Telefonnummern, nach denen gesucht wird, von denen man weiß, dass sie annimmt, dass sich da hinter etwas Relevantes verbergen kann. Es kann aber auch sein, sich um Suchbegriffe wie Bombe handelt. Alle E-Mails, die dann also diese Suchbegriffe enthalten, die werden dann händisch behandelt, wie es so schön heißt, das heißt gelesen, um dann zu entscheiden, ob sie von nachrichtendienstlicher Relevanz sind. Das ist dann bei den allerwenigsten letztlich der Fall, aber schon der Umstand, dass doch eine hohe Zahl, das sind Tausende und Abertausende von Mails, auf diese Art und Weise aufgrund positiver Suchergebnisse erstmal angeschaut werden, stellt natürlich einen ganz erheblichen Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis dar. Ja, und so die klassischen Suchkriterien sind bewaffneter Angriff, alle in Paragraphen 5 nachzulesen, im G10-Gesetz bewaffneter Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland, terroristische Anschläge, Verbreitung von Kriegswaffen, Verbringung von Betäubungsmitteln in die EU und so, Geldwäsche. Und dann seit 2015 oder 16 auch die Abwehr von Cybergefahren. Das ist neu damals eingeführt worden. Und da konnte man sich schon darüber streiten, ob das denn eigentlich dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt. Also es steht so nicht drin, Cybergefahren. Das heißt dann internationale, kriminelle, terroristische, staatliche Angriffe mittels Schadprogrammen oder vergleichbaren, schädlich wirkenden informationstechnischen Mitteln auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von IT-Systemen. Das ist so der unmittelbare Aufhänger damals auch gewesen, warum wir und auch in einem separaten Verfahren, über das jetzt zugleich entschieden worden ist, Amnesty International, vertreten durch Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass wir also nicht Seite an Seite, sondern eigentlich unabhängig voneinander, ich wusste gar nichts davon seinerzeit, dass Amnesty International da auch aktiv ist, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dagegen vorgegangen sind, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Stimmtheit. Und jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht und macht etwas, was das Bundesverfassungsgericht natürlich ohne weiteres machen darf. Es hält die neue Befugnis unter dem Gesichtspunkt des Bestimmtheitsgebots für ausreichend. Also das bleibt dabei, dass der Bundesnachrichtendienst auch zur Bekämpfung von Cyber oder Erkennung von Cybergefahren durchsuchen darf, aber nimmt diese Entscheidung zum Anlass, ein Stück weit abzurücken von der letzten großen Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht gemacht hat zu diesem Thema. Die stammt nämlich aus dem Jahr 1999. Und manches, was damals noch nicht problematisch erschien, so das Bundesverfassungsgericht erscheint unter den heutigen Gegebenheiten schon als problematisch. Also die Eingriffstiefe ist eine andere, einfach wegen der Zunahme des E-Mail-Verkehrs. Und sie ist auch deshalb eine andere, weil anders als noch vor 25 Jahren man eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann so richtig, was da durch die Datenleitungen fließt. Da fließt nämlich dann auch nicht unbeträchtlich E-Mails, die ich dir schicke, also inländischer E-Mail-Verkehr, aus welchen Gründen auch immer, fließt durch dieselben Leitungen. Die sind eigentlich tabu für den Bundesnachrichtendienst, weil er ist ein Auslandsgeheimdienst und darf inländisch nicht agieren. Das ist ganz, 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 ganz strenges Verbot. Pfoten weg.
Und noch ein Aspekt, der eine große Rolle spielt, natürlich diese ganzen Eingriffe, diese Fernmeldeüberwachung des BND ist natürlich ein heimlicher Eingriff. Das heißt, davon kriegt der oder die Betroffenen bekommen davon nichts mit, werden, wenn ich es richtig weiß, auch nicht im Nachhinein irgendwie benachrichtigt. Übrigens, wir hatten euch am Wickel und es war nichts. Insofern, das verstärkt natürlich noch die Eingriffstiefe in Artikel 10 des Grundgesetzes. Und dann kommt eine ganze Latte von Gründen, warum das G10-Gesetz zwar geeignet und erforderlich, aber unverhältnismäßig sei. Du hast schon gesagt, die inländische Kommunikation, die gar nicht Ziel des BND sein sollte, wird nicht nachvollziehbar aussortiert. Das ist ein wesentlicher Mangel. Interessant finde ich auch, es knüpft auch an frühere Rechtsprechungen und frühere Erkenntnisse des Bundesverfassungsgerichts an, dass dabei natürlich auch die Grundrechte ausländischer Personen zu wahren sind. Das hatten ja deutsche Behörden immer auch ein bisschen Schwierigkeiten damit zu sagen, ja, gibt eine Menge Grundrechte, die auch ausländischen Personen zustehen. Und auch die haben natürlich einen Anspruch auf den Schutz des Kernbereichs ihrer privaten Lebensgestaltung.
Aber das ist der zweite Punkt, ja.
Unantastbarer Bereich. Auch das ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar und schön, dass es gesagt wird.
Mhm. Genau, das ist der zweite Punkt, dass gesagt wird, dass der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung unzureichend ist. Da gibt's ja jetzt wiederum, das ist im Prinzip ein Thema, wie du richtig ja auch sagst, des Grundrechtsschutzes von ausländischen Personen. Das ist die letzte BND-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewesen, wo es um das jetzt hiermit nicht zu verwechselnde Thema Ausland gegangen ist, wo überhaupt erstmals das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat. Das hatten sie 1999 noch offen gelassen, haben sie erstmals klargestellt, dass also auch die Grundrechte ausländischer Bürger zu schützen sind, wenn auch in etwas abgeschwächtem Umfang. Auch das wird bemängelt. Genau, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ein ganz heikler Punkt eigentlich. Da geht es um die Aufbewahrungspflichten. Häufig haben Klagen, die auch wir hier aus unserer Kanzlei heraus zum Teil, insbesondere in Zusammenarbeit mit Reporter ohne Grenzen und als Vertreter von Reporter ohne Grenzen gemacht haben, sind immer mal wieder auch in jüngster Zeit gescheitert mit dem Argument, wir könnten ja gar nicht hinreichend darlegen, dass wir betroffen sind. Und dass man betroffen ist, kann man ja, man kann es ja, man kann mit Wahrscheinlichkeiten operieren, also wie viel man mit ausländischen Partnern kommuniziert und wie wahrscheinlich das ist, dass da vielleicht auch mal heikle Angelegenheiten sich in der Kommunikation befinden, die zu positiven Suchergebnissen treffen. Bloß wenn es sich um Nachrichten handelt, die halt auf der ersten Ebene gelesen und für nicht relevant erachtet werden, ja, eindeutig ein Grundrechtseingriff, aber der lässt sich halt dann gar nicht mehr nachweisen, weil der BND die Protokolle, über die es durchaus ja gibt, dann über die Einsichtnahme in Kommunikation, welche Kommunikation haben Sie da sich eingenommen, innerhalb kürzester Frist wiederum löscht. Und auch das hat das Bundesverfassungsgericht bemängelt und damit dem Gesetzgeber eine dritte Hausaufgabe zu erledigen bis 2026 erteilt. Die vierte Hausaufgabe ist möglicherweise die weitreichendste. Das ist nämlich die Gesehenkommission. Und die Gesehenkommission, ich habe es jetzt nicht historisch rückverfolgt, aber ich glaube, dass das noch immer so ist, wie es immer gewesen ist, seitdem es die Gesehenkommission gibt, 60er, 70er Jahre. Sie besteht aus 5 Ehrenamtlern, meist verdienten Politikern älteren Jahrgangs. Dann gibt es noch 5 Vertreter und sie tagt, wie es im Gesehengesetz heißt, mindestens. Aber ich glaube, dass bei dem mindestens bleibt es dann auch einmal im Monat. Und die haben jetzt ja nicht nur die Aufgabe, die strategische Fernmeldeüberwachung zu kontrollieren, sondern die haben auch die Aufgabe, Individualüberwachung zu kontrollieren. Also sprich, wenn jetzt tatsächlich gezielt Personen abgehört werden, was der BND ja auch macht. Und sie sind das Ersatzgericht, weil es ja das Grundgesetz zulässt, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist, was diese Abhöraktivitäten des Bundesnachrichtendienstes angeht. Und ja, und da sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht, das geht nicht mehr so mit den 5 Ehrenamtlern und einmal im Monat tagen. Und das soll dann sozusagen die gesetzliche Kontrolle, das Äquivalent für die richterliche Kontrolle sein. Und dann zaubert das Bundesverfassungsgericht. Dann zaubert es nämlich aus dem Hut, wie es sich vorstellt, wie die G10-Kommission doch zumindest ausgestattet sein soll. Erste, das ist sehr weitreichend, Hauptamtler. Also das muss man sich, ja, Hauptamtler heißt, wenn man das wohl ernst nimmt, was Bundesverfassungsgericht nimmt, sind das ja auch jetzt nicht Hauptamtler im Nebenberuf, sondern dann halt wirklich eine hauptamtliche Kontrollinstanz.
Ein Fulltime-Job.
Fulltime-Job, wo man nicht nur einmal im Monat zusammensitzt. Dann erwartet das Bundesverfassungsgericht auch dort, dass dort nicht nur Menschen mit einem zweiten Staatsexamen sitzen, sondern auch mit richterlicher Erfahrung. Das ist das zweite Kriterium. Und ja, dabei wird wohl etwas herauskommen, was sich völlig unterscheidet von dem, was wir bisher haben. Ja.
Absolut. Ich kann es ein bisschen, Nico, aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung spiegeln. So was Schönes wie den Bundesnachrichtendienst gibt es zwar in den Ländern nicht, aber da gibt es Verfassungsschutzbehörden und auch da gibt es eine parlamentarische Kontrolle dieser Behörden. Verfassungsschutzkommission nannte sich das und ich war ein paar Jahre lang Geschäftsführer einer solchen parlamentarischen Verfassungsschutzkommission. Das ist genau wie du sagst, dort saßen sehr ehrenwerte ältere Herren drin, die alle mal Abgeordnete gewesen waren, zum Teil auch Staatsämter, Minister und anderes inne hatten. Und mir ist es als Geschäftsführer dieser Kommission zweimal nur gelungen, die Herrschaften aus den Sitzungsräumen rauszulocken und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal beim Verfassungsschutz vorbei und wischen da einmal feucht durch. Einfach mal anklopfen, guten Tag sagen und sagen, zeigt uns mal, was ihr in den Schränken habt und was ihr so tut gerade. Das war schwierig. Deswegen freut mich das sehr, dass Karlsruhe jetzt diesen ganz praktischen Aspekt aufmacht und sagt, hört mal zu, wir wollen da keine Ehrenamtler drin sitzen haben, sondern wir wollen dort Personen drin haben, die das professionell machen, genauso professionell wie der BND oder die Verfassungsschutzämter agieren. So professionell muss auch die Kontrolle sein und da muss ein Kontrollwille sein. Nicht nur der Wille, sich was erzählen zu lassen, sondern auch der Wille nachzufragen und konkret auch mal zu suchen, stichprobenartig nach den üblichen Fehlern, die gemacht werden. Und das ist aus meiner Sicht, würde ich dir zustimmen, wohl der wichtigste oder auch zukunftsträchtigste Aspekt dieses Beschlusses aus Karlsruhe.
Zu hoffen ist, dass man endlich das tut, was vernünftig ist, nämlich die Kontrollinstanzen zusammenzulegen. Wir haben ja seit einigen Jahren den unabhängigen Kontrollrat für die Auslandsaktivitäten, also die jetzt ausschließlich auslandsgeschützt sind. Dann haben wir ja auch, dann unterliegt der Bundesnachrichtendienst ja auch durchaus der Aufsicht des Bundesdatenschutzbeauftragten oder der Bundesdatenschutzbeauftragten.
Jedenfalls möchte er gerne,
dass er gesetzlich ist es ja auf jeden Fall. So, da läuft ja auch ein Verfahren, über das wir im Podcast auch schon gesprochen haben, seit Mai, das noch Ulrich Kälber eingeleitet hat, weil man gemauert hat. Da kommt gleich ein Teaser, möglicherweise geht es da um Ähnliches wie in einem Verfahren, über das wir heute noch sprechen werden. Also es gibt, was die Nachrichtendienste, und da gibt es natürlich ein parlamentarisches Kontrollgremium. Also es gibt alle möglichen Kontrollinstanzen für die Nachrichtendienste. Und man versteht eigentlich gar nicht, warum es keine zentrale Kontrollinstanz gibt, die dann auch sich ja auch dann besser auskennt, wenn sie den Überblick über alles hat, was Bundesnachrichtendienst so macht. Und das ist deshalb dann vor allen Dingen auch problematisch, weil sie alle unter strengster Geheimhaltung arbeiten. Das heißt, die dürfen sich auch nicht wiederum der unabhängige Kontrollrat darf sich eigentlich auch wiederum nicht mit der G10-Kommission austauschen, was irre ist.
Und auch Bund-Länder-Austausch ist extrem.
Bund-Länder-Austausch, richtig, ja. Also das ist, ja, da kann man natürlich auch lange drüber legen. Wer davon profitiert, warum das so ist, nicht? Warum dann, wenn der eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Bis 2026 ist Zeit, um all das umzusetzen, was jetzt Karlsruhe dort verlangt hat. Und wir werden mal gespannt abwarten, was dann nach der Wahl dort in Angriff genommen wird. Ja.
Sehr gut. Vielleicht einfach zur Abrundung noch, Nico, vielleicht greifen wir es in einer der nächsten Folgen mal auf. Heute flatterte uns ins Haus eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, auch in Sachen BND, etwas andere Konstellation. Dort hatte Arne Semsrott, bekannt von Frag den Staat, vom BND wissen wollen, und zwar auf presserechtlicher Grundlage, ob der BND und in welchem Rahmen er Pegasus einsetzt, also eine Spy-Software, die als besonders mächtig gilt und insbesondere in der Lage sein soll, zum Beispiel auch Mobiltelekommunikation abzugreifen und die üblichen handelsüblichen Sperren, zum Beispiel auch von Apple-Produkten, zu überwinden. Das Bundesverwaltungsgericht hat ihm heute gesagt, dem Arne Semsrott, nö. Das ist geheim, BND ist geheim und es würde seine Funktion beeinträchtigen, wenn dort Auskunft gegeben werden müsste über den Einsatz von Spionagesoftware. Wir schauen uns das an, ob sich das lohnt für uns, und dann würden wir darauf nochmal zurückkommen.
Vielleicht muss man es wirklich im Zusammenhang sehen mit der Klage, die es wiederum auch gibt, des der Bundesdatenschutzbeauftragten. Denn es ist offensichtlich so, also diese Spionagesoftware Pegasus, das ist der Staatstrojaner, das ist wohl die marktführende Anwendung, um heimlich Schnüffelsoftware auf die Endgeräte zu laden. Es gab vor 2 Jahren Presseberichte, dass das Bundeskriminalamt und der Bundesnachrichtendienst Pegasus angeschafft haben. Beim BKA habe ich es nicht so genau verfolgt, ob das jemals bestätigt worden ist, dass BKA das hat, und ob es irgendwelche Informationen über den weiteren Einsatz von Pegasus gibt. Bundesnachrichtendienst hält sich dort bedeckt und hat das jetzt, was Frag den Staat angeht, auch mit dem Segen des Bundesverwaltungsgerichts, weil also die Tatsache, dass da Pegasus verwendet wird, also alle Spatzen von allen Dächern pfeifen, also offensichtlich so brisant ist, dass...
Das könnte ausländische Geheimdienste in irgendeiner Form in ihrer Meinung über den BND beeinflussen, um es vorsichtig zu sagen. Schauen wir mal, ob wir daraus was machen. Ganz verwandt damit, ein Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts in etwas anderer Angelegenheit, da ging es um die Besorgnis der Befangenheit einer Richterin des Bundesverwaltungsgerichts. Geht um einen Beschluss vom 12. September 2024. Die Fallgestaltung, die kennen wir schon, die dem Ganzen zugrunde liegt. Nämlich der Versuch des damaligen Bundesbeauftragten, Einsicht in Unterlagen des Bundesnachrichtendienstes zu bekommen. Und das ist ihm verwehrt worden. Deswegen gab es eine Klage. Die landete inzwischen beim Bundesverwaltungsgericht. Und, das ist das Besondere an diesem Fall, eine Richterin des zuständigen 6. Senats des Bundesverwaltungsgerichts hob den Finger und sagte, ich fürchte, ich bin raus. Sie hat eine sogenannte Selbstanzeige gemacht, wegen der Besorgnis der Befangenheit. Worum ging's? Dieser unabhängige Kontrollrat, von dem wir eben gesprochen haben, der ist besetzt mit sogenannten Abgeordneten, unter anderem Abgeordneten, Richterinnen und Richtern, auch des Bundesverwaltungsgerichts. Und justament diese Richterin war von 2021 bis 2024 als Kontrollbeauftragte Mitglied dieses Kontrollorgans UKR, Unabhängiger Kontrollrat, und hat in dem Kontext sich sozusagen mit Fragestellungen beschäftigt, wo der Bundesbeauftragte seinen Fuß in die Tür bekommen wollte. Und dann hat sie das gemacht, was ein Richter tun muss, wenn da eine Gefahr besteht, dass dort Zweifel an der Unvoreingenommenheit der gesetzlichen Richter besteht. Sie hat eine dienstliche Erklärung abgegeben und hat gesagt, ach übrigens, ich bin Mitglied dieses Kontrollorgans gewesen und war zwar an diesem Kontrollverfahren des Bundesdatenschutzbeauftragten weder förmlich noch sonst irgendwie beteiligt, aber war natürlich meine Funktion, Ähnliches zu tun, ein ähnliches Kontrollverfahren durchzuführen, und da könnte es eine Kollision geben. Interessant ist übrigens an ihrer dienstlichen Erklärung, dass sie auch noch gesagt hat, und das schildert auch den Hintergrund dessen, was sich dort abspielt, dass sie infolge grundlegender fachlicher Differenzen auf ihren eigenen Antrag hin aus dem Amt einer Kontrollbeauftragten bei diesem UKR entlassen worden sei und ans Bundesverwaltungsgericht zurückkehrte. Daraus kann man schon sehen, das knallt ganz ordentlich da im Hintergrund bei den verschiedenen Kontrollgremien, und nicht alle, die diesen Gremien angehören, sind glücklich und zufrieden. Und ich wage mal die Vermutung, dass jemand, der dort ausscheidet, nicht deswegen ausscheidet, weil ihm zu viel kontrolliert wird, sondern möglicherweise war er damit unzufrieden, dass er Kontrollbedarf sah und den nicht durchsetzen konnte. Aber das ist eine Spekulation. Gut, Selbstanzeige hat sie losgelassen. Was sagte das der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts? Diese Selbstanzeige ist schon dann begründet, wenn ein sogenannter böser Schein entstehen könnte, dass man den Eindruck fehlender Unvoreingenommenheit oder mangelnder Objektivität haben könnte. Diesen bösen Schein gilt es zu vermeiden. Und im konkreten Fall sagt auch das Bundesverwaltungsgericht, ja, die Richterin ist tatsächlich ausgeschlossen, an diesem Verfahren mitzuwirken. Nämlich, es geht um die Reichweite der Kontrollzuständigkeit des Bundesdatenschutzbeauftragten, und das kollidiert mit den Kontrollmöglichkeiten des UKR. Vor diesem Hintergrund ist es denkbar, dass in der Außensicht Zweifel an der Unbefangenheit der Richterin des Bundesverwaltungsgerichts bestehen könnten. Und das reicht aus, um sie auszuschließen. Und das ist doch, würde ich sagen, mal eine richtig schöne, saubere, rechtsstaatliche Verfahrensweise.
Ja, das ist ja, also eigentlich, wenn man es liest, ist, denkt man, das muss ja so sein, nicht? Das ist ja, glaube ich, fast schon ein Schulfall für sowohl für eine Selbstanzeige als auch für die Befangenheit dann als solche. Du wolltest noch was berichten, oder?
Ich wollte noch kurz was berichten, ließ sich auch lang auswälzen. Wir machen es wirklich kurz. Der Europäische Datenschutzausschuss hat eine Anhörung veranstaltet letzte Woche. Dienstag war es, an der ich teilnehmen durfte als Sachverständiger, zum Thema, wie ist das eigentlich datenschutzrechtlich, wenn zum Zwecke des Trainings von künstlicher Intelligenz, also von KI-Modellen, personenbezogene Daten eingesetzt werden. Da gibt es diese schönen Themen des Scrapings, also wie kommen eigentlich die Modellentwickler an genügend personenbezogene Daten, um dem KI-Modell erklären zu können, wie eigentlich unsere Lebenswelt so aussieht. Was machen sie? Sie räumen das Internet leer und speisen alle Daten, die sie haben, ins KI-Modell ein. Und da stellen sich natürlich sofort Fragen, ja, aber auf welcher Rechtsgrundlage geht das eigentlich? Ist das zulässig? Sind die Daten im Internet offen und frei verwertbar für jedermann? Hintergrund ist eine Anfrage der irischen Aufsichtsbehörde zum Thema KI-Training des KI-Modells von Meta. Da gibt es ein Verfahren nach der Datenschutzgrundverordnung, Artikel 64 Absatz 2, dass bei Themen übergreifender Bedeutung Aufsichtsbehörden den Europäischen Datenschutzausschuss, also die Gesamtheit, die Vereinigung der europäischen Aufsichtsbehörden, fragen kann, wie seht ihr das eigentlich? Lasst uns das sozusagen mal grundsätzlich klären, damit wir jetzt nicht alle eigene Auffassung haben. Und das Thema künstliche Intelligenz und Datenschutz ist ja nun wirklich auch relevant genug. Interessant war, dass der Europäische Datenschutzausschuss überhaupt keine Lust hatte, zu dem Thema eine Anhörung zu veranstalten. Sie wollten das eher für sich machen und haben gesagt, na ja, das gibt nur so eine kleine Opinion und das ist gar nicht vorgesehen. Dann wurde aber der Druck der sogenannten Stakeholder, nicht nur von Meta selbst, sondern auch von allen anderen, die in Sachen KI unterwegs sind, so groß, dass der ETSA nolens volens diese Anhörung ganz kurzfristig ansetzen musste unter denkbar schlechten Bedingungen. Sie haben die Anhörungsfragen sehr spät rausgerückt und auch die äußeren Umstände der Anhörung, es war eine Online-Anhörung, waren, ja, sag ich mal, grenzwertig. 199 Teilnehmer waren da drin in dem Call, immerhin dann aufgeteilt auf 3 verschiedene Slots, aber dann durfte man sich balgen um seine 2 Minuten Anhörungszeit. Ich habe mich eifrig mitgebalgt, um welche Fragen ging's? Standardfrage, sind eigentlich in einem KI-Modell personenbezogene Daten drin und wenn ja, wie findet man das raus? Super spannend, die Frage, dass KI-Modelle mit personenbezogenen Daten gefüttert und trainiert werden, ist klar. Die Frage ist, sind die nachher noch drin? Antwort ist nicht zwingend. Kann sein, dass sie drin sind, kann sein, dass sie nicht drin sind. Das ist einer der Gründe, warum man KI-Systeme nicht befragen sollte zu Personen, weil dann meistens Mist rauskommt. Eben weil die personenbezogenen Daten da gar nicht drin gespeichert sind. Die wurden zum Training verwendet und nachher wieder rausgezogen. Es ging um die Frage der Rechtsgrundlage. Wie darf man eigentlich personenbezogene Daten zum Training verwenden? Die Rechtsgrundlage, die sich anbietet, ist Artikel 6.1f, berechtigtes Interesse. Und dann stellt die irische Aufsichtsbehörde die schöne Frage, wie sieht denn die Abwägung eigentlich aus? Wie geht denn das und wie prüft man denn sowas? Da konnte ich tatsächlich einiges beitragen, weil ich da mal einfach dargestellt habe, wie das Bundesverwaltungsgericht Ermessensentscheidungen überprüft, mit Defiziten und Unproportionalitäten und Ähnlichem. Da fehlt noch eine entsprechende Prüfdogmatik auf europäischer Ebene. Und besonders spannend, es wurde gefragt, was ist denn, wenn beim Training des KI-Modells was datenschutzrechtlich schief geht, da wird illegal gehandelt, schlägt das durch nachher auf den Anwender der KI? Also wenn Microsoft jetzt Microsoft Pilot als KI-System anbietet in seinen Produkten und die haben das KI-Modell fies trainiert, haben da illegal gehandelt, heißt das dann, dass ich den Piloten nicht nutzen darf oder dass die Nutzung von Pilot bei Microsoft jetzt auch rechtswidrig ist? Und siehe da, zu dem Thema hat sich schon eine Meinung in der Datenschutzkonferenz gebildet, der Deutschen, und die sagen mehrheitlich, ja, das schlägt durch. Und da bin ich natürlich extrem erstaunt gewesen, nämlich rechtliche Grundlagen gibt es dafür nicht, von so einem Durchschlagen der Rechtswidrigkeit auszugehen. Das ist in der Sache so eine Fruit of the Poisonous Tree Doktrin, die es im US-amerikanischen Recht geben mag. Aber in der Datenschutzgrundverordnung finden wir da nichts dazu, dass wenn das Modell schief war, dass danach auch die Anwendung im KI-System rechtswidrig wäre, finde ich extrem mutig und habe aber auch noch keine überzeugenden Gründe gehört. Die Antwort an Anhörung war kurz, heftig, wird nicht dokumentiert, bleibt wahrscheinlich auch folgenlos. Bin sehr gespannt, wie der ETSA, er hat eine Frist bis Dezember, wie er dann die Anfrage der Iren beantworten wird und ob sich irgendwas von unseren lichtvollen Ausführungen am Ende in der Opinion des ETSA wiederfindet.
Wir hatten diese Diskussion, also Food of the Poisonous Tree ist immer so ein bisschen, finde ich, weiß nicht, ob das genau das richtige Begriff ist, weil da geht es um Beweisverwertung im Prozess. Das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Aber wir hatten diese Diskussion bereits, als vor einigen Jahren der Bundesdatenschutzbeauftragte sich stritt mit dem Familienministerium. Und da ging es darum, es ist dann ja auch in die Öffentlichkeit gelangt, das Verfahren, ich glaube über einen Artikel, den es in der ZD einmal gegeben hat, da ging es darum, dass man möglicherweise bei einem Forschungsvorhaben, bei der Befragung von Kindern, datenschutzrechtliche Fehler gemacht hatte und jetzt die Bundesregierung argumentierte, ja, das mag ja so sein, aber die Studie, die da am Ende bei herausgekommen ist, die ist, können wir trotzdem veröffentlichen und benutzen. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte hat das damals untersagt, die Nutzung. Und zwar genau mit diesem Argument auch, das ist so ein Bauchargument. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, das kann doch nicht sein, dass es völlig risikolos ist, Datenschutzverstöße zu begehen beim KI-Training oder bei der Erhebung von Forschungsdaten, dass das völlig risikolos ist, weil man ja weiß, dass man also anschließend die KI trotzdem nutzen kann oder die Studie trotzdem veröffentlichen kann. Das ist aber ein Bauchargument, zu dem es keinerlei, also da gibt es einfach keinerlei rechtliche Begründung, auch aus meiner Sicht, mit der man das machen kann. Und dass es die nicht gibt, liegt letztlich, Stefan, doch daran, dass das Datenschutzrecht eben ganz anders funktioniert. Wir schauen eben immer, was man in ganz anderen Zusammenhängen auch sehr kritisieren kann. Jochen Schneider, liebe Kollege aus München, hat immer gesagt, also dass wir schauen immer auf jeden einzelnen Pixel. Das heißt, auf jeden Verarbeitungsschritt und auf jeden Verarbeitungsschritt schauen wir, so funktioniert das Datenschutzrecht dann eben auch wieder gesondert. Und das schließt es aus, dass wir quasi so eine Globalsicht machen und sagen, also wenn da einmal ein Fehler passiert ist, sind also alle Folgeschritte von diesem Fehler infiziert. Nein, so funktioniert das Datenschutzrecht nicht, sondern wir ganz stur gucken wir uns jeden einzelnen Schritt, jedes einzelne Pixel, das ist etwas bildlich gesprochen, wie gesagt, Jochen Schneider an und gucken jedes Mal wieder quasi back to Anfang, ob da ein Artikel 6 Rechtfertigungsgrund vorliegt oder nicht.
Ja, aber es kann eben auch nicht sein, Nico, dass eine staatliche Aufsichtsstelle auf sowas drauf guckt und sagt, oh, da habe ich aber ein schlechtes Gefühl. Das kann nicht sein, ja, sondern da muss dann Butter bei die Fische und da muss eine Norm genannt werden, warum das nicht gehen soll. Und das kennt, stimme ich dir völlig zu, die Datenschutzgrundverordnung kennt keine solche Norm. Nico, sollen wir noch einen fixen Blick werfen?
Nee, ich glaube, das lassen wir heute mal. Okay. Mit dem fixen Blick. Also du sagst, das kann nicht sein, aber du weißt auch ganz genau, wie verbreitet das genau das ist. Ja, nicht?
Ja, aber das ist das Bauchgefühl. Sozusagen staatliche Stellen, die ganz rational auch Rechenschaft ablegen müssen über jeden gedanklichen Schritt, den sie machen und begründen müssen. Das sind alles Eingriffe, um die es geht. Ja, das sind Eingriffe in Grundrechte und Freiheiten anderer. Dann zu sagen, ich mache das jetzt mal ein bisschen pauschal oder ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei, lass das jetzt mal. Das geht so nicht, ja, sondern umgekehrt wird Schuh draus. Ich habe ein Argument und das zieht und dann kann ich als staatliche Stelle eingreifen. Und wenn ich das Argument nicht habe, muss ich halt mir auf die Zunge beißen. Ich kann zum Gesetzgeber laufen und sagen, bitte liefere was nach. Ich habe da einen schlechten Fall entdeckt und das kann ja wohl nicht stimmen. Ändere das Gesetz, kann man alles machen als Behörde. Aber sich sozusagen zurückzuziehen und zu sagen, oh, das sieht aber gar nicht gut aus, das reicht eben nicht. Dafür ist sozusagen unser Rechtsstaat auch zu eng gebaut. Da ist keine Luft, um dann noch mal ein bisschen ins Vakuum reinzustoßen, sondern alles, was ich dort als Aufsichtsbehörde einem Verantwortlichen untersage, ist gleichzeitig eben auch spiegelbildlich ein Eingriff in dessen Rechte. Und das muss passgenau stimmen. Und da ist kein Spielraum für zu viel Bauchgefühl.
Es hat ja gestern die Karnevalssaison angefangen in gewissen Regionen der Republik. Deswegen seien mir die nicht ganz ernst gemeinte Bemerkung dazu erlaubt. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn es gut gemeint ist und wenn es die Guten sind, dann muss man doch eigentlich auch anerkennen, dass das Ganze einem guten Zweck dient.
Ja, das ist das Robin Hood Syndrom. Ja, das sehen wir nicht nur bei den Datenschützern, das gibt es auch bei anderen Stellen. Polizei ist manchmal für sowas anfällig, wo man sagt, ja, aber wir stehen doch auf der richtigen Seite. Gerade weil das unser Rechtsstaat so eng gepackt ist, ist dafür kein Raum. Ja, es ist sozusagen für gute Motive, gute Absichten oder die Überzeugtheit davon, auf der richtigen Seite des Lebens zu stehen, das ist zu wenig. Und das ist aber eben auch genau der Schnitt, der durch viele Aufsichtsbehörden durchgeht oder die verschiedene Sortierung, die wir sehen können. Ich könnte jetzt aus meiner Erfahrung noch mit den deutschen Aufsichtsbehörden genau sagen, welcher Landesbeauftragte, welche Landesbeauftragte zu der einen Seite zu der Robin Hood-Fraktion gehört oder zu der anderen Seite zu der rechtsstaatlich behördlich denkenden Zunft der Datenschützer. Und diese Auseinandersetzung ist auch innerhalb der DSK da. Deswegen, um nochmal auf die Anhörung vom ETSA zurückzukommen, kein Wunder, dass sich die DSK sich nur mehrheitlich dazu entscheiden konnte, dort ein entschiedenes, ach, ich weiß nicht zu sagen, Das zieht sich durch und das bedarf offensichtlich noch intensiverer, jahrelanger Auseinandersetzung, um dort zu einem einheitlichen Amtsverständnis zu kommen. Das ist so einfach offensichtlich nicht hinzubekommen.
Jo, Stefan, dann würde ich sagen, schließen wir mal für heute. Vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bis hierhin gefolgt sind. Macht weiter so, abonniert und haltet uns die Treue. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.